Viada wundert sich. Der Fragensteller-Podcast mit Jan-Martin Viada.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Viada wundert sich. Ein Fragensteller, ein Gast, ein aktuelles Thema. Der Fragensteller, das bin ich, Jan-Martin Viada. Ein Gast, naja, das stimmt diesmal nicht ganz. Es sind drei. Zwei Unipräsidentinnen und ein Unipräsident. Das aktuelle Thema, das hat es in sich. Wir reden von der wissenschaftspolitisch wahrscheinlich wichtigsten Frage überhaupt zurzeit. Nein, nicht, was ist von der wahrscheinlichen schwarz-roten Koalition im Bund zu erwarten. Oder vielleicht indirekt doch. Denn auch an deren Wirksamkeit wird sich entscheiden, wie es mit unserer Demokratie weitergeht und was das für die Freiheit der Wissenschaft bedeutet. Also die Frage, um die es heute geht, lautet: Wie bewahren sich Wissenschaft und Hochschulen ihre Freiheit, wenn die Demokratie unter Druck gerät? Und welchen Beitrag können sie selbst leisten, um die Demokratie zu bewahren? Herzlich willkommen Angela Ittel, Ute Clement und Peter Benz. Ich würde gerne, Frau Ittel, mit Ihnen anfangen. Sie sind seit 2021 Präsidentin der TU Braunschweig. Vorher waren Sie 7 Jahre lang Vizepräsidentin der TU Berlin. Erst für Internationales und Lehrkräftebildung, dann für strategische Entwicklung, Nachwuchs, Lehrkräftebildung. Auch in der Hochschulrektorenkonferenz beschäftigen Sie sich schon sehr stark auch mit diesem Thema Demokratie und die Rolle der Hochschulen. Aber ich will zunächst mit was ganz anderem aus Ihrer Biografie anfangen. Sie waren lange in den USA. Sie haben dort studiert, Sie haben dort Bachelor gemacht, Sie haben den Master gemacht, Doktor, Sie haben dort auch promoviert. Sie kennen also die Situation in den USA gut. Ich denke, Sie haben auch noch viele Freundinnen und Freundinnen dort. Die aktuelle Situation, über die wir viel hören, wie nehmen Sie die wahr an den USA? Hochschulen. Wie dramatisch ist das, was dort passiert, Frau Ittel?
Ja, das ist, also was wir derzeit dort beobachten, ist natürlich ein wahnsinnig trauriger und massiver Rückschritt für die weltweite Wissenschaft. Und Sie haben vollkommen recht, dass es mich nochmal besonders auch persönlich betrifft, weil ich lange Jahre die USA auch als meine wissenschaftliche Heimat angesehen habe. Ne? Ich habe nie in Deutschland studiert und habe dort also wirklich meine Wissenschaft gelernt und da auch wissenschaftlich mich entwickelt. Und schon bei der ersten Übernahme von Trump habe ich da teilweise auch meine Heimat verloren. Und das ist jetzt natürlich noch mal viel, viel offensiver. Und wie jetzt hier aus der Ferne zu beobachten, wie Trump dort das Bildungssystem aushöhlt, ist erschreckend und wahnsinnig entsetzend und betrifft uns natürlich alle sehr, weil die Zielgerichtigkeit und die Schnelligkeit und auch die Aggression, mit der das passiert, hat uns schon ja auch alle überrumpelt und natürlich nicht uns hier nur in Europa, sondern auch natürlich die Kolleginnen und Kollegen in USA. Und wir haben natürlich alle immer USA auch als führende internationale Nation der Spitzenforschung wahrgenommen. Und jetzt die Einschränkungen und Angriffe, da können wir alle noch gar nicht wirklich mit umgehen, tun das aber trotzdem. Und das natürlich müssen wir sehr auch bedacht mit umgehen, wie wir jetzt hier auch weiter vorgehen. Also zum Beispiel die Fragebögen, die jetzt verteilt werden in anderen Nationen, die haben ja auch schon jetzt Deutschland erreicht, wo Trump also fragt oder die Regierung fragt, wie wir mit Diversity-Maßnahmen umgehen und daran natürlich auch die Fördergelder knüpft. Das ist etwas, was einfach uns jetzt auch auf kaltem Fuß nochmal erwischt, weil wir, glaube ich, obwohl wir es geahnt haben, alle nicht damit gerechnet haben, wie schnell und massiv das auch die Wissenschaftsfreiheit und die Autonomie der Universitäten beeinträchtigt.
Wenn Sie beobachten, was dort passiert, man könnte ja, es ist ja schwierig, einzelne Punkte rauszugreifen. Sie haben es gesagt, es ist ein so umfassendes Umdrehen im Grunde der Systematik von Wissenschaft und Wissenschaftsfreiheit dort gerade. Was bedeutet das umgekehrt für die Verantwortung oder auch für die Strategie deutscher Hochschulen, vielleicht auch der TU Braunschweig, wenn es darum geht zu sagen, wie gehen wir mit US-Forschenden um? Was machen wir jetzt? Können wir helfen? Können wir sagen, Mensch, wunderbar, wir können den Brain Drain umdrehen? Wie reagieren wir darauf?
Ja, die Frage geht weiter auch an mich. Ich fange mal
Ja,
an und
genau, Frau
dazu haben
Eschel,
natürlich
genau.
die Kolleginnen sicherlich auch etwas zu sagen. Aber also wir haben gerade gestern zum Beispiel umfassend in unterschiedlichen Gremien und Runden informiert, einfach über die Sachlage auch gesagt, also zum Beispiel informiert über diese Aktion, dieser Fragebögen, informiert darüber, dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nicht mehr nach USA einreisen können, wie man da auch mit, ähnlich wie in China, mit Laptops und Mobiltelefonen umgeht, wenn man einreist. Wir haben natürlich auch informiert, dass wir um Gottes Willen auf keinen Fall unsere strategischen Partnerschaften dort jetzt beenden, sondern ganz im Gegenteil, planen eine Delegationsreise jetzt im Juni und ich plane auch weiterhin auf die Gain zu fahren in Boston jetzt im August, aber natürlich nicht mit dem Hintergedanken, dass wir jetzt dort Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler abwerben. Auf das Thema kommen wir ja sicherlich auch noch zu sprechen, sondern dass wir da ganz massiv eben unsere Unterstützung ausdrücken und natürlich auch zusehen müssen, dass hier, und das ist ja auch ein Thema, Sie hatten es schon angesprochen, was mich sehr beschäftigt, wie wir hier unsere Universitäten resilient gegen einen solchen Druck aufstellen können, ne? Wie wir hier auch noch mal motivieren können, dass wir in Europa, aber auch innerhalb unserer Wissenschaftscommunity Maßnahmen finden, die uns stärken und eben dagegen auch gut aufstellen. Da haben wir noch nicht alle Antworten. Ich ahne, dass Sie gleich fragen, was sind denn da die Strategien? Da haben wir sicherlich noch nicht alle Antworten, aber wir müssen natürlich erstmal unsere Haltung ganz klar kommunizieren, auch in unseren Universitäten und Hochschulen und hier auch unsere Wissenschaftlerinnen stärken.
Wir bleiben noch einen Augenblick in den USA, beziehungsweise in dem Umgang mit den USA. Ute Clement, Sie sind Präsidentin der Universität Kassel, ebenfalls seit 2021 und vorher 6 Jahre Vizepräsidentin dort gewesen, zuständig unter anderem für die Graduiertenförderung. Ihr Hintergrund wissenschaftlich, Berufswirtschaftspädagogik, aber vor allem, wenn man es geografisch anschaut, haben Sie sich eher auf Lateinamerika konzentriert. Da ließe sie sicherlich auch viel über Demokratie und Wissenschaftsfreiheit sagen. Man könnte sich auch vorstellen, vielleicht erinnert sie auch manches daran, was jetzt gerade passiert, Frau Clement, in den USA. Gibt es da Parallelen vielleicht, wie andere Systeme mit Wissenschaftsfreiheit umgehen, was sie kennen?
Also ich konnte es erzählen aus Lateinamerika tatsächlich. Und da habe ich den Eindruck, dass Universitäten sehr stark politisiert sind. Also vielleicht noch stärker, als das bei uns der Fall ist. Und für die USA kann ich es nicht so richtig einschätzen. Aber in den Ländern, die ich in Lateinamerika kenne, wissen sie oder weiß die Gesellschaft, welche Universitäten wo politisch stehen. Und je nachdem, wer dann an der Regierung ist, spüren die dann auch Druck. Sind aber häufig so alte Institutionen, dass die ein Stück weit auch finanzielle Autonomie haben, beziehungsweise dann auch andere Quellen haben. Also beispielsweise Argentinien, wo ja die Regierung Milei nun einen Frontalangriff gegen die Wissenschaft fährt, kenne ich Universitäten, die sich dann eben an die Provinzen wenden und dort Unterstützung erhalten. Also ich glaube, dass in Lateinamerika die Universitäten noch stärker eingebunden sind in ein politisches System.
Und vielleicht ist es etwas, wo jetzt auch US-amerikanische Universitäten durchaus international schauen. Wo finden Sie Strategien, ja, wie Sie sich auch wehren können, wie Sie sich mit dieser Bundesregierung dann, ich will nicht sagen arrangieren, aber wie Sie mit dieser Bundesregierung umgehen können? Aber Frau Clement, wie gehen Sie denn um? Wie sollten wir umgehen mit der Situation in den USA? Sollten wir das als Chance begreifen, wie manche auch Ihrer Kolleginnen und Kollegen oder Chefs von Wissenschaftsorganisationen sagen?
Also mal ganz ehrlich, ich glaube, in einzelnen Fachgebieten wird das sicher so sein. Also wo jetzt Ausschreibungen offen sind, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass sowas wie aktive Rekrutierung dann sich auch stärker in die USA ausrichtet. Aber das ist ja ein Mikro-Level, sagen wir mal. Auf einer größeren Ebene ist das, glaube ich, eine Illusion. Und zwar aus zwei Gründen. Also einerseits ist das Wissenschaftssystem in den USA so groß und so wichtig, auch für uns, auch in Kooperationen so wichtig, dass man jetzt nicht sagen kann, okay, was die nicht mehr machen, das machen dann halt wir. Also das funktioniert einfach von der schieren Größe und vom Umfang dessen, was in den USA da auf dem Spiel steht, funktioniert das nicht. Und der zweite Grund ist, dass die Beschäftigungsverhältnisse, die wir hier anbieten können, häufig für US-Amerikaner schlichtweg nicht attraktiv genug sind.
Das ist etwas, wo man sagen kann, naja, vielleicht sollten wir einfach dadurch attraktiver werden, dass wir selber attraktiver sind, nicht? Also mich stört auch so ein bisschen die Idee, man wird besser dadurch, dass andere schlechter werden. Und das ist sicherlich eine Herausforderung. Jetzt könnten wir lange reden über den Koalitionsvertrag, den in Spee und ob da eventuell auch Hoffnungszeichen sind, was die Steigerung der Attraktivität angeht. Frau Ittel, Sie hatten sich zu Wort gemeldet.
Ja, vielen Dank. Ja, man muss ja auch bedenken, dass die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in den USA, das ist ja deren Heimat. Wir tun so ein bisschen, also diese Offensive, wir werben jetzt Personen an und tun wir so, als könnten die einfach schnell mal ihre Sachen packen und hier rüber ziehen, ohne auch familiäre Hintergründe zu beachten. Und außerdem ist es eben, es baut ja auch eine Erwartungshaltung auf, die wir gar nicht bedienen können, weil die politischen Forderungen der Rekrutierung und Spitzenforscherinnen nach Deutschland zu holen, ist eben nicht hinterlegt mit Programmen oder finanziellen Möglichkeiten. Und wie schon gesagt, sind ja eben auch da die Anforderungen einfach solche, das kennen wir alle aus ganz normalen und regulären Berufungsverfahren, dass wir das gar nicht bieten können. Und
Na,
deshalb ist
schauen
das eine ganz gefährliche, also finde ich, eine ganz gefährliche Diskussion gerade, die da läuft.
wir mal, es ist ja in dem Ergebnispapier der für Bildung, Forschung, Innovation zuständigen Verhandlungs AG ist ein 1000-Köpfe-Programm erwähnt. Jetzt muss man mal schauen, was genau das dann am Ende sein sollte. Ob man da jetzt sagt, man möchte 1000 besonders schlaue Köpfe nach Deutschland holen. Aber wie gesagt, müssen wir mal schauen. Herr Benz, da würde mich natürlich Ihre Perspektive auch sehr interessieren. Sie sind seit 2023 Präsident der Bauhaus-Universität Weimar. Sie sind Architekt, Designer. Sie waren über viele Jahre in Hongkong an der Academy of Visual Arts der Hongkong Baptist University. Und bevor wir über die USA reden, vielleicht die Frage in Hongkong, Thema Wissenschaftsfreiheit. Wie war das denn so? Muss man da so ein bisschen schlängeln, sich hin und her schlängeln? Was lernt man da?
Ja, vielen Dank. Tatsächlich habe ich das Gefühl, wenn ich mir die Entwicklung in den USA anschaue, dass es aus meiner Sicht eine skalierte, nach oben skalierte Variante dessen ist, was in Hongkong in den letzten Jahren passiert ist. Hongkong war, als ich dort angefangen habe, 2006, eine durchaus freie und zumindest im Sinne der Wissenschaftsfreiheit offene und pluralistische Gesellschaft. Dann haben wir ja alle beobachtet, da gab es ja verschiedene Protestwellen, die letzte 2019. Danach hat dann die Regierung durchgegriffen, hat das National Security Law eingeführt und seitdem ist das System eigentlich kollabiert. Es nominell in den entsprechenden Universitätssatzungen und auch dem dortigen Basic Law gibt es immer noch die Wissenschaftsfreiheit, aber das ist eine Chimäre, das ist Illusion. Das ist, ja, das stimmt einfach nicht. Und insofern, seit 2020 passiert in Hongkong in viel kleinerem Maßstab natürlich Ähnliches, was jetzt auch in USA passiert. Leicht mit anderen Themen, also die Genderfrage zum Beispiel ist in Hongkong keine politisch relevante Frage. Da geht es um andere politische Themen, die bedient werden sollen. Aber tatsächlich ist es beeindruckend, wenn man das sozusagen positiv benennen möchte, aber auch tragisch zu sehen, wie da innerhalb von kürzester Zeit ein Wissenschaftssystem, das eigentlich sehr gut funktioniert hat, das sehr, sehr hohen Standard hatte. Hongkonger Universitäten ranken sehr, sehr hoch, sind sehr irgendwie agil, und wie das innerhalb von kürzester Zeit einfach kollabiert ist. Und ich muss zugeben, als ich bis 2020 musste man nicht schlängeln, und jetzt heute nützt auch Schlängeln nichts mehr. Das ist durch.
Hand aufs Herz, wie wichtig war die Veränderung in Hongkong dafür, dass Sie gesagt haben, nach so vielen Jahren, ich glaube, Sie waren fast 20 Jahre da oder auf jeden Fall waren Sie sehr lange dort, dass Sie gesagt haben, ich gehe weg?
Das ist eine interessante Frage und da wird es auch ein bisschen persönlich, weil tatsächlich es war natürlich kein Grund, dort zu bleiben. Also wegzugehen hat schon auch was damit zu tun. Aber ich muss zugeben, dass also ich persönlich und meine Familie, dadurch, dass wir einen deutschen Pass hatten und dadurch, dass wir dort, ja, ich war relativ weit oben in der Universitätsranking und also im Ranggefüge der Universität und so. Ich habe bis heute das Gefühl, ich hatte da eine privilegierte Position. Ich konnte Sachen sagen und tun, die andere, insbesondere meine lokalen Kollegen und Kolleginnen, nicht tun konnten. Und ich habe immer noch das Gefühl, wenn ich da geblieben wäre, vielleicht hätte ich irgendwie Freiräume schaffen können oder hätte irgendwie was tun können. Wahrscheinlich ist es eine Illusion. Wahrscheinlich stimmt es nicht. Wahrscheinlich ist das nicht so. Aber irgendwie habe ich immer noch das Gefühl und habe deswegen auch tatsächlich nach wie vor ein schlechtes Gewissen eigentlich gegangen zu sein. Nichtsdestotrotz sind wir gegangen und umso mehr ist es mir jetzt ein Anliegen, und das ist jetzt ganz unabhängig von den USA, aber tatsächlich gibt es ja in Deutschland durchaus auch Tendenzen. Und hier bin ich zu Hause und hier habe ich sozusagen eine Bürgerpflicht und auch eine Pflicht jetzt als Akademiker und als Präsident einer Institution, da mich dagegen zu stellen. Und jetzt habe ich natürlich auch hier die Möglichkeiten. Also insofern, das war schon sehr prägend.
Vielleicht noch eine Bemerkung. In den USA ist es vielleicht deshalb auch kein Zufall, dass jetzt ja offenbar auch internationale Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ins Fadenkreuz geraten, weil man vielleicht auch dort gleich ein Exempel statuieren möchte, so nach dem Motto, nicht, dass ihr internationalen Leute denkt, ihr könntet euch jetzt irgendwie freier äußern. Das ist nur eine Beobachtung, die mich umtreibt in den letzten Tagen, wenn wir an die Doktorandin denken, die in Massachusetts von der Straße weggeklaubt worden ist. Ich glaube, das ist auch eine Botschaft, die da gesendet wird. Frau Clement.
Ich fand es ja nochmal interessant, was Herr Benz gesagt hat, mit Bezug auf sozusagen, wie sich ein Emigrant fühlt. Sie sind ja kein richtiger Emigrant, aber das ist ja ein bekanntes Phänomen, dass eben die Menschen, die dann gehen, da durchaus auch ja, einfach immer sich die Frage stellen, ne, was hätte ich noch tun können? Und ich finde es wichtig, dass wir uns die Frage stellen, bevor wir. Es gibt ja auch viele Leute, die hier überlegen, wo könnte man denn hingehen? Ich habe schon in Zeitungen gelesen, welches die vier Länder sind, die so offen stehen und eine gute Idee wären und so, dass man sich diese Fragen vorher stellt und jetzt überlegt, was können wir tun. Das finde ich eigentlich nochmal spannend. Und was ich auch spannend fand an dem, was bisher gesagt wurde, wenn man auch die unterschiedlichen Regionen vergleicht, scheint es ja doch sowas wie so eine Schrittfolge zu geben. Und die Schrittfolge, wie, ich würde die so beschreiben, zuerst verschieben sich Diskurse, beziehungsweise drehen sich auch Diskurse einfach um. Der nächste Schritt könnte dann sein, dass man sagt, man gibt kein Geld mehr irgendwo in die Wissenschaft hinein und kürzt da, entweder weil es einen großen Druck gibt oder weil man das auch jetzt nicht mehr so wichtig findet oder in bestimmten Bereichen nicht mehr so wichtig findet. Und erst der dritte Schritt ist dann wirklich der Verlust von Freiheit dadurch, dass Institutionen gekapert werden. Also, dass man Hochschulräte anders besetzt, dass man Präsidien anders besetzt, dass man wirklich die Institutionen so einschränkt, dass es einen Freiheitsverlust gibt, wo man dann eben gar nicht mehr ganz viel machen kann.
Jetzt sind wir im Grunde ja schon beim Schlussfolgerungen ziehen. Was lernen wir für die Situation in Deutschland, wenn wir merken, auch bei uns kommt was in Bewegung? Was können wir aus dem, was in den USA und anderswo passiert, mitnehmen und vielleicht auch noch verhindern, wenn man so möchte? Herr Benz.
Na, ich wollte Frau Clement nicht widersprechen, aber sozusagen ergänzen, es geht gar nicht nur, also in Hongkong zum Beispiel war das eben nicht so, dass kein Geld mehr an die Hochschulen gegeben wurde, sondern es wurde Geld mit bestimmten Zwecken an die Hochschule gegeben. Also das heißt, es hieß dann einfach so, ihr braucht Geld, hier ist Geld, aber das Geld müsst ihr hierfür ausgeben. Und dann sind die, und so ähnlich, also jetzt ganz grob ist es ja jetzt mit der Columbia University auch im Grunde gewesen. Also das heißt, es ist den Regierungen, den Verantwortlichen natürlich bekannt, dass die Universitäten Geld brauchen, dass sie viel Geld brauchen, dass sie eine Verantwortung gegenüber ihren Angestellten und auch ihren Studierenden haben. Und dann ist es dann relativ einfach zu sagen, ja, hier, ihr könnt Geld haben, aber ihr macht damit bitte das. Und einfach Lenkung.
Ist übrigens eine Strategie, die in Deutschland auch schon
Sicher.
diskutiert wird, so nach dem Motto, wir haben das ja auch, ne? Wir haben ja Programm, wir haben Zielvereinbarungen mit Universitäten und so weiter. Und ich höre jetzt Stimmen eher aus dem rechten Lager, die sagen, na guck mal, ihr habt doch für Diversität und Co. habt ihr auch Gelder zielgerichtet gegeben, dann ist das doch völlig okay, wenn man das für andere Dinge genauso tut. Also man sieht sich dann auch, sieht dort auch, wie Diskurse dann sich verschieben. Und naja, ein bisschen ist ja auch schon was dran, ne? Also auch heute werden Gelder zum Teil nur für Voraussetzungen, für Bedingungen gegeben. Und das ist in normalen Zeiten vielleicht nicht so gefährlich. In Zeiten wie heute kann das als Vorwand benutzt werden, auch für anderes. Frau Ittel.
Ja, nur kurz bevor ich das Eigentliche sage, weshalb ich mich gemeldet hatte, auch wir kriegen ja auch häufig keine Gelder für Anforderungen. Ne? Es wird gesagt, wir müssen das und jenes einrichten, ohne dass wir Gelder bekommen. Ne? Also das wollte ich nur noch mal ergänzen. Ne? Aber was, ich meine, Sie haben ja so ein bisschen gefragt, was können wir daraus lernen jetzt aus dieser Krise, ne? Und aus dieser, was mir da jetzt noch mal, ich hatte anfänglich informell ja erwähnt, ich war gerade in Indien auf einer großartigen Delegationsreise und da wurde in einer Podiumsdiskussion auf eine Frage eines indischen Studierenden, der besorgt fragte, ob denn Deutschland auch offen dafür wäre, dass so viele indische Studierende bei uns ankommen und eine Heimat finden und so weiter, wurde ihm geantwortet, dass wir ja noch 4 Jahre Zeit hätten, bis wir eine Regierung bekommen, wo das dann in Gefahr stände. Und das war, also die Antwort hat, ich schüttelt mich immer noch, wenn ich das höre oder mir wieder vergegenwärtige. Also erstmal die sichere Voraussicht, dass in der nächsten Regierung dann unsere rechtspopulistische Partei an die Macht kommt. Und dann aber natürlich auch nochmal ganz, USA zeigt uns ja, dass wir eben keine Zeit mehr haben und dass wir jetzt eben auch wirklich uns Instrumente nicht nur überlegen müssen, sondern die auch einsetzen müssen, um uns dagegen zu schützen. Ich hatte eben auch schon mal gesagt, wir sind ja alle derzeit noch auch so überwältigt von der Situation, dass es vielleicht uns nicht so ganz leicht fällt, jetzt auch effektive Instrumente zu definieren und umzusetzen. Aber das müssen wir jetzt in ganz schneller Zeit auch tun. Und deshalb ist eben auch der Austausch in der Hochschulrektorinnenkonferenz oder in anderen Kontexten so sehr wichtig, dass wir da uns gegenseitig auch stärken und informieren und gemeinsam voranschreiten.
Ja, schon im nächsten Jahr sind Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt. Es sind Landtagswahlen in Mecklenburg-Vorpommern. Und wir haben ein System, unser Föderalismus weist den Ländern viel Verantwortlichkeit für die Hochschulen zu. Und sicherlich ist es ein Unterschied, ob wir auf Bundesebene eine antipluralistische Regierung haben oder auf Landesebene. Aber für die Hochschulen in den betroffenen Ländern ist das ein ganz virulentes Thema. Und Herr Benz, jetzt frage ich Sie auch noch mal in Ihrer Situation. Sie sind in Thüringen, in einem Bundesland, wo die Wahlergebnisse bei der Bundestagswahl auch in eine eindeutige Richtung gingen, wo vorher gerade Landtagswahlen waren, wo die AfD, Sie wissen es besser, über 30% bekommen hat, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. BSW, die ich auch als antipluralistische Partei nennen würde, hat auch zweistellig, glaube ich, bekommen oder fast zweistellig. Herr Benz, was bedeutet das dann? Was verschiebt sich da? Und vielleicht auch ganz konkret die Frage, wie steht es denn um die Wissenschaftsfreiheit in Thüringen?
Das ist tatsächlich eine interessante Frage, die ich am Ende noch gar nicht so ganz genau beantworten kann. Weil tatsächlich, ja, wir hatten natürlich jetzt eine Wahl im September, die Landtagswahl. Ja, BSW war zweistellig, AfD war, ich wollte jetzt sagen dreistellig, aber das stimmt natürlich nicht, sondern sie waren in den 30ern gut drin. Wir haben letztendlich jetzt eine Regierung, in der die BSW auch drin ist, aber die haben wir erst seit kurz vor Weihnachten, ich glaube 2 Tage vor Weihnachten sind die irgendwie gewählt worden. Und im Moment ist da jetzt noch nicht viel passiert, insbesondere nicht viel, was Hochschulpolitik betrifft. Das scheint zumindest kein Leitgedanke in deren Agenda zu sein. Insofern ist da jetzt unmittelbar, kann ich nicht sagen, dass wir jetzt schon ernsthaft, was sich geändert hat. Es gibt natürlich sehr viel Unbehagen, es gibt sehr viel Sorge, es gibt sehr viel Angst. Wir versuchen uns alle irgendwie vorzubereiten, auf was vielleicht kommen könnte. Und dann gibt es natürlich nebenbei auch immer noch irgendwelche Hoffnung oder so Galgenhumor. Vielleicht ist ja alles nicht so schlimm. Vielleicht wird es ja gar nicht so kommen.
Wie
Allerdings
bereitet
gibt
man sich denn darauf vor, Herr Benz, was vielleicht kommen könnte? Wie bereitet man sich davor?
Naja, das war halt eigentlich ein Punkt, den ich auf Frau Ittel erwidern wollte und auch vielleicht auf die Diskussion insgesamt, weil ich ja schon auch gerade in der Diskussion, wie wir sie jetzt gerade geframed haben, reden wir davon, wie wollen wir die Universitäten schützen. Und aber das ist aus meiner Sicht genau eins der Probleme. Wir kapseln uns gerade wieder ab im Sinne von, wie schützen wir die Universitäten? Wie machen wir stellen wir sicher, dass wir irgendwie überleben, dass wir in unserer Bubble irgendwie, dass es uns da irgendwie gut gehen und wir weitermachen können, was wir wollen. Tatsächlich müssen wir eigentlich ja die Gesellschaft schützen. Und eigentlich müssen wir ja dafür sorgen, dass es gar nicht erst so weit kommt und dass es in 4 Jahren eben nicht eine rechtspopulistische Regierung gibt oder Regierungsbeteiligung. Und insofern, was wir jetzt an der Bauhaus-Universität sehr stark betreiben, ist tatsächlich eine sehr offensive Öffnung hin zur Gesellschaft, in der wir versuchen, uns unsere Vorstellungen, unsere auch Art, wie wir arbeiten, wie wir leben, wie wir diskutieren, wie wir streiten, wie wir Meinungen bilden und so weiter und so fort, versuchen, in die uns umgebende Thüringer Gesellschaft zu hineinzutragen, zu vermitteln, da ins Gespräch zu kommen, damit auch unsere Relevanz sozusagen zu demonstrieren, zu zeigen und dann hoffentlich da was zu ändern. Es ist natürlich, ich gebe zu, das ist auch so ein bisschen naiv, die Hoffnung, dass man da, aber um ehrlich zu sein, das ist auch eine meiner Mitnahmen aus Hongkong. In Hongkong haben sich die Universitäten in den letzten 10 Jahren, in denen die Demokratiebewegung sich dort aufbaute, genau immer so zurückgezogen und haben immer irgendwie argumentiert, wir sind neutral, wir sind nicht politisch, wir machen Forschung. Wir machen Lehre, aber alles, was da draußen passiert, geht uns eigentlich nichts an. Und aus meiner Sicht haben damit die Hochschulen die Gesellschaft verraten. Und das mache ich nicht als Präsident und das machen wir nicht als Universitäten. Und insofern, abkapseln geht nicht. Wir müssen in den Diskurs einsteigen, wir müssen in den Streit einsteigen, wir müssen in den Streit vielleicht auch manchmal etwas offensiver und positionierter und dezidierter einsteigen. Wir müssen dann aber vielleicht auch noch ein paar Plan Bs haben, aber ich sehe, die Kolleginnen melden sich an und insofern kommen wir vielleicht zu den Plan Bs dann später.
Frau Itte.
Ja, da würde ich gerne nochmal differenzieren. Also ich habe von Schützen gesprochen, das ist vollkommen richtig, und auch die Institutionen schützen. Die Ausgangslage war die massive Verunsicherung unserer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler derzeit auch im Umgang mit USA oder auch mit dem politischen Druck. Aber Peter Beinz hat da ja vollkommen recht. Wir müssen, um überhaupt auch diese Diskrepanz oder die Differenz, die mal manchmal gespürt wird zwischen Universitäten und dann der Gesellschaft, sind genau solche Maßnahmen ja unendlich wichtig. Wir haben jetzt gerade zum Beispiel ein Wissenschaftsschaufenster mitten in Braunschweig eröffnet mit anderen Forschungsregionen. Wir werden eine Professur einrichten für Wissenschaftskommunikation, um da nochmal auch genauer auch zu beleuchten, wie wir unsere ja doch durchaus relevanten Ergebnisse besser kommunizieren können und so weiter. Also solche Maßnahmen sind da, ja, wie Peter Wenz eben schon sagte, sehr wichtig. Was ich eigentlich aber nochmal erwähnen wollte, ist, dass ich wollte die Diskussion ganz gerne nochmal auf eine andere Ebene führen, weil wir haben ja seit mehreren Jahren, spüren wir ja den Druck als Universität beziehungsweise als Universitätsleitung weitaus politischer zu werden. Und da haben wir ja uns sehr viel auch mit gerieben mit diesem Thema. Wie politisch sollen wir sein? Können wir politisch sein? Was wird hier von uns auch gefordert? Ne? Angefangen mit dem Ukraine-Krieg, dem Angriff Russlands auf die Ukraine, dann Gaza-Konflikt und jetzt auch dieser Konflikt. Und derzeit meines Erachtens müssen wir da nochmal diese Diskussion nochmal erneut führen, weil derzeit kommen wir gar nicht mehr drum rum, politisch zu agieren. Aber eigentlich haben wir uns in den letzten Jahren da sehr gegen auch gewehrt, als politische Akteurinnen wahrgenommen zu werden. Und ich finde das ein ganz interessantes Thema, auch ja, ein brisantes Thema, was wir hier aber auch noch mal ansprechen sollten.
Vielleicht genau da eingehakt. Gibt es vielleicht auch eine zu große Differenz in der politischen Ausrichtung von der Akademie und der Gesellschaft? Es wird ja oftmals gesagt, Hochschulen, Universitäten seien, also die Mitglieder, muss man natürlich da sagen, von Hochschulen und Universitäten seien eher links von der Mitte angesiedelt. Wenn wir uns jetzt die Wahlergebnisse anschauen, dann sind die eindeutig eher rechts von der Mitte. Was heißt das, wenn eine Diskrepanz entsteht zwischen Intellektuellen, zwischen Wissenschaft und Gesellschaft? Und welche Verantwortung haben vielleicht auch Hochschulen und Universitäten, da nicht zu weit weg zu sein? Jetzt frage ich mal ganz bewusst provokant, ja? Also sozusagen sich nicht, wie Herr Benz sagte, von der Gesellschaft abzuschotten. Umgekehrt, kann das wirklich sein, dass man dann sagt, okay, dann rutschen wir als Universitäten eben auch nach rechts? Also provokant gefragt, Frau Clement.
Ja, es gibt eine Differenz zwischen Politik und Wissenschaft. Die gibt es einfach. Also das eine Thema ist ja die Frage, sind wir ein politischer Akteur im Sinne von, wir liefern Informationen, Fakten, theoretische Hintergründe, Einordnung an die Politik, im Sinne von, wir unterstützen Politik bei der Suche von Meinungen und Überzeugungen und Entscheidungen. Und die andere Frage ist, in welchen Stellen sind wir selbst politische Akteure? Da würde ich für Universitäten immer noch in Anspruch nehmen, was wir tun, ist, wir öffnen einen Raum. Wir haben hier jede Menge Studierende und Mitarbeitende, die sich versuchen, auch politisch eine Meinung zu bilden oder da Positionen zu erarbeiten. Und wir öffnen die Räume, damit das mit unterschiedlichen Positionen und Perspektiven stattfinden kann. Ich hätte ein Problem damit zu sagen, wir werden selbst zum politischen Akteur. Wir haben an der Universität Kassel viel Erfahrung mit der Zusammenarbeit zwischen Gesellschaft und Universität. Wir haben schon sehr lange solche Räume, bei uns heißt das Unilokal, mitten in der Stadt, wo dann solche Diskussionen stattfinden können. Und ich glaube, es ist schon wichtig, da die Balance immer wieder herzustellen und nicht selber zum politischen Akteur jetzt im Sinne von Aktivismus oder von eine Meinung vertreten oder so zu werden. Weil, wir hatten ja vorhin gesagt, der erste Schritt ist, die Diskurse werden gedreht. Und je mehr Angriffsflächen wir an dieser Stelle bieten, umso eher werden diese Diskurse dann auch gegen uns verwandt.
Aber haben die Hochschulen nicht eine Menge Angriffsfläche geboten? Also jetzt nehmen wir mal ganz, dieses ganze Thema Gaza, Sie haben es erwähnt, da haben Sie ja auch in Kassel Ihre Erfahrungen mit dem Thema gehabt. Und da, das ist doch für, ich sag mal, Kritiker von Universitäten und Hochschulen, die vielleicht eher von rechts kommen, auch ein gefundenes Fressen gewesen zum Teil, Frau
Ja, aber
Clement.
das ist doch total spannend. Also, ne, das ist ja genau die Frage. Wo wir mit dem Antisemitismus-Vorwurf konfrontiert werden. Und wenn Sie jetzt schon, ne, in Ihrer Anmoderation dieser Frage unterstellen, diejenigen, die sagen, eine Hochschule ist antisemitisch, die kommen irgendwie von rechts. Das ist doch abstrus. Da sieht man ja schon, dass es eben dann Diskurse gibt, die gedreht werden und gegen uns verwendet werden. Also wenn Trump jetzt 50 Universitäten wegen Diskriminierung verklagt, weil er sagt, dass da die weißen Jungs nicht ausreichend berücksichtigt werden, dann drehen sich da ja Diskurse. Und ich glaube, dass dieses planvolle Vorgehen der Rechten, und das ist tatsächlich planvoll, sucht sich solche Triggerpunkte, greift die auf und dreht die im Diskurs. Und das ist Gender, das ist Antisemitismus, das fängt jetzt an mit Zivilklauseln und wir sehen in den USA, das endet mit Klima und das endet auch mit Medizinforschung. Also das sind diese Triggerpunkte, die können Sie sich gar nicht aussuchen, die werden gesucht und dann werden sie gedreht.
Herr Benz, dann Frau Ittel und von mir die Frage, was können Sie als Hochschulen denn da tun, wenn diese Strategie, diese überlegte Strategie, Frau Clement, wenn Sie sagen, dann kommt von rechts. Was macht man denn dann, Herr Benz?
Ja, zunächst einmal wollte ich da Frau Clement doch einen Hauch widersprechen. Also aus meiner Sicht, es gibt keinen unpolitischen Raum. Also die Position einer nicht politischen Positionierung, die gibt es einfach nicht. Auch nicht sich neutral zu verhalten, ist ein politischer Akt. Und insofern ich glaube, wir sind politische Akteure, einfach auch aufgrund unserer Größe, aufgrund unserer Organisationsformen und so weiter und so fort. Und ich glaube auch, wir sollen es sein. Wir sind öffentlicher Dienst, wir sind damit eine staatliche Organisation. Der Staat als solcher ist auch eine politische Entität. Und natürlich sind wir nicht parteipolitisch. Das ist natürlich sicherlich richtig. Aber dass wir so, also und gar nicht, dass wir zum Beispiel das Grundgesetz, dass wir das offensiv vertreten. Das ist, glaube ich, meiner Meinung nach unbestreitbar und also einfach nicht diskutierbar.
Darf ich da direkt
Gerne, ja.
eingrätschen, Herr
Noch mal einen Satz
Wiader?
kurz fertig sagen, aber dann können Sie natürlich gleich dazu. Und dann muss ich auch zugeben, dass ich schon das Gefühl habe, gerade wenn gerade aus, ich glaube auch, dass es planvolles Vorgehen aus der rechten Seite ist, aber es gibt auch planvolles Vorgehen aus der linken Seite. Wir haben da im Sommer gerade ein sehr unschönes Erlebnis gehabt zu dem Thema.
Welches meinen Sie jetzt gerade, welches unschöne Erlebnis? Gab ja
Das
viele.
erzähle ich, das dauert ein bisschen an, Frau
Bei Ihnen
Klingel.
in Weimar war das, meinen
Ja,
Sie, oder?
genau. Das
Ah,
war bei
okay.
uns in Weimar, ja. Das war lokal. Aber eigentlich ist das, sich dann keine Angriffsfläche bieten zu wollen, damit man halt nicht in unter Beschuss gerät, das ist keine Lösung. Also ich glaube, wir müssen dann leider die Angriffsfläche müssen wir bieten. Wir müssen uns beschießen lassen oder wir müssen uns irgendwie angreifen lassen und wir müssen dann halt auch standhalten. Das ist das Ding. Aber einfach wegducken gilt nicht.
Direkte Replik von Frau Clement und dann Frau Ittel.
Natürlich findet alles Handeln immer in politischen Räumen statt. Da gibt es überhaupt keine Differenz. Ich finde es trotzdem problematisch, wenn die Suche nach Wahrheit, jetzt mal ein großes Wort zu bemühen, die man natürlich nie erreichen wird, aber wo es systematisch und methodisch und mit erprobtem wissenschaftlichem Vorgehen, wenn das aufgegeben wird, und wir sagen, okay, wir sind sowieso alle politisch, dann sage ich jetzt mal das, was ich immer schon mal sagen wollte. Und nicht mehr diese Differenz aufmache zwischen meinem privaten politischen Handeln und dem, was ich in der Wissenschaft systematisch, methodisch, gestützt, mit Kritik offen und so weiter tun, aus unterschiedlichsten Perspektiven mir anschauen muss, um so etwas wie Wahrheit zu erreichen. Wenn ich diese Differenz aufgebe, mache ich, glaube ich, einen Fehler und dann bin ich ein x-beliebiger politischer Akteur wie jeder andere auch. Also das, glaube ich, hat schon was mit Professionsethik zu tun, die dann sich auch übersetzt eben in Institutionen und über unsere Funktion in der Gesellschaft.
Genau, und das ist ja aber schon längst geschehen. Also, dass diese Differenz ist ja eigentlich schon aufgegeben, weil wir bemühen uns ja in der Wissenschaft mit empirischen Methoden, ob wir jetzt die Wahrheit finden oder nicht, aber wenigstens nähern wir uns ihr. Und das wird ja jetzt, also zumindest im Narrativ von der Trump-Regierung, als linksextremistisch interpretiert. Und wir sind alle Linke. In der linken Bubble, die Bubble wurde eben auch schon erwähnt, das ist ja etwas, was als negativ, als links interpretiert wird. Und deshalb, insofern hat die Wissenschaft da ja schon auch ihre Neutralität längst verloren, weil wir sind alle irgendwie linke Idioten, die eben nicht die Wahrheit suchen, sondern ganz gezielt auch manipulieren wollen durch wissenschaftliche Ergebnisse. Und ich möchte ganz gern nochmal auch auf die Situation ja hier in Deutschland verweisen. Ich meine, ich habe hier Notizen von Studien, entweder der Friedrich-Ebert-Studie oder Stiftung oder auch einer Studie aus dem Jahr 2023, extrem einsam, wo Jugendliche ja befragt worden sind, wie sie auch noch an die Demokratie oder an Institutionen wie unsere glauben. Und ich meine, da sind 57% der Jugendlichen, steht hier, die nicht mehr die Demokratie als beste Staatsform erachten. Das ist also ja schon, wir dürfen uns nicht täuschen lassen, dass dieser Shift ja schon längst stattgefunden hat. Ne?
Und ich meine, das ist schon erstaunlich. Im Alltag mittlerweile mit Menschen wenn ich mit Menschen rede, bin ich plötzlich schon links, wenn ich grundlegende demokratische Werte erwähne. Das ist dann mittlerweile schon
Genau
links,
das
ja?
ist links. Damit sind wir längst aus dem neutralen Raum ja rausgedrückt worden. Und es kann ja nun nicht sein, dass wir uns rechts äußern, um wieder in die Mitte zu kommen. Aber das nur, ja, die Differenz ist längst da.
Jetzt möchte ich doch mal einen Blick auf ein mögliches Szenario werfen, was nicht unwahrscheinlich ist. Nicht sicher, aber nicht unwahrscheinlich. Wir stellen uns also vor, dass in Ihrem Bundesland jeweils eine antipluralistische Partei die Regierung führt. Wir stellen uns vor, dass möglicherweise in 4 Jahren bei der Bundestagswahl eine antipluralistische Partei mindestens in die Regierung kommt, wenn nicht sogar die Regierung führt. Wir stellen uns weiter vor, dass natürlich Druck ausgeübt wird über die finanzielle Steuerung von Hochschulen, sei es durch Grundmittel, sei es, Stichwort Bund, durch Programmmittel, durch Drittmittel. Was bleibt dann noch? Universitäten, die zu, Sie sagen mir besser, 99%, 95% staatlich finanziert sind. Was bleibt dann an Freiheit? Und ist es dann nicht so ganz, wenn man ganz ehrlich ist, dass dann das Stichwort gilt, wes Brot ich ess, des Lied ich sing am Ende? Zwangsläufig. Und Frau Ittel, vielleicht an Sie zuerst diese Frage. Ich weiß, dass Sie sich in der HRK mit dem Thema Resilienz von Universitäten viel beschäftigt haben. Sie sind Vizepräsidentin. Das Thema Gleichstellung, das Thema Diversität gehört zu Ihrem Aufgabenbereich. Was bleibt in so einer Situation? Und wir müssen jetzt auch nicht falsch optimistisch sein. Wir müssen auch nicht die Negativszenarien übertreiben. Aber die Frage treibt mich sehr um,
Die
Frau
treibt
Ittel.
mich auch sehr um, das haben Sie auch schon jetzt gerade gesagt. Also das, und zwar auch im Bereich des Internationalen. Das ist ja genauso gefährdet, ne? Also die Haltung, dass Internationalität unsere Perspektiven, Vielfalt bereichert und so weiter. Allerdings, ich möchte noch einen drauflegen, und zwar, was mich da jetzt neben dieser politischen Situation auch noch sehr umtreibt, ist die Bedeutung überhaupt von Bildung in unserer Gesellschaft und beziehungsweise auch das Bildungsangebot, die Bedeutung des Bildungsangebots, das Universitäten leisten oder auch Hochschulen leisten können. Das verändert sich ja auch massivst. Und meines Erachtens, und das betone ich auch immer wieder, haben wir uns damit noch gar nicht genügend beschäftigt. Und in dieser Kombination bin ich mir auch gar nicht so sicher, wie wir in 5 oder 10 Jahren dastehen werden. Und ich möchte jetzt nicht defätistisch wirken oder mich anhören, aber ganz viel anders kann ich mich im Moment nicht anhören. Da müssen wir uns ganz große Gedanken drüber machen. Da komme ich zurück auf, was Peter Benz eben gesagt hat, und uns da auch wirklich genau zuhören, was die Gesellschaft oder auch die jungen Menschen von uns überhaupt noch wollen können und wollen. Und uns danach auch dann nicht wie ein Fähnchen in den Wind, aber das sehr, sehr ernst nehmen.
Naja, und trotzdem, ich denke auch, wir haben die beste Chance, es jetzt zu verhindern, dass es so kommt, ja, wenn man es irgendwie kann. Aber trotzdem muss man sich natürlich überlegen, was dann ist. Und das Krasse ist ja, da muss man kein Gesetz umschreiben. Man muss nicht die Verfassung umschreiben. Es reicht, wenn sich die Stimmung im Land gedreht hat. Und es reicht, wenn ich Finanzen neu zuordne, wenn ich über Finanzen Druck ausübe. Und übrigens, was ja auch typisch USA, ne? Man übt Druck bei den Finanzen an einer ganz anderen Stelle aus, die gar nichts mit dem Thema, um das es eigentlich geht, zu tun hat, verbindet aber beides miteinander. Herr Benz, Sie hatten vorhin von einem Plan B oder C oder so gesprochen, den Sie haben. Was geht Ihnen da im Kopf rum? Können Sie uns aus unserer Ratlosigkeit rausholen an der Stelle?
Natürlich, ich habe den Stein der Weisen gefunden. Ich wollte drei Sachen kurz sagen und zunächst auf Ihren letzten Punkt eingehen. Wir sind ja die Bauhaus-Universität und auch ein historisches Beispiel. Das alte Bauhaus in den 1925, also vor genau 100 Jahren, heißt ja immer, wurde aus Weimar vertrieben. Da stellt man sich gemeinhin vor, dass irgendwelche SA-Schergen durchs Hauptgebäude gerannt sind und die Leute rausgetrieben haben. Das war natürlich gar nicht so, sondern es war tatsächlich damals einfach nur eine rechtsgerichtete Landesregierung, die den Haushalt der Universität um 50% gekürzt hat und dann war es durch. Und dann also das war eine reine Finanzmaßnahme eigentlich und damit war das Ding irgendwie erledigt. Sie haben auch vorhin gefragt, stellen wir uns doch mal vor, wenn in 4 Jahren das so wäre. Nein, ich weigere mich, das mir vorzustellen, weil in dem Moment, wo ich anfange, es mir vorzustellen, fange ich auch an, irgendwie danach zu lassen oder sowas. Und insofern, nein, das werden wir verhindern. Da werden wir alles dazu tun, dass das nicht so kommt.
Jetzt könnte ich dem entgegenhalten, Herr Benz, in Thüringen haben Sie es schon nicht verhindert.
Da war ich auch noch nicht da. Aber tatsächlich. Also ich aus meiner Sicht, dass tatsächlich das Geld, also die Finanzströme, das ist der ganz große Achillesferse. Es ist sehr einfach, wie gesagt, das historische Bauhaus. Und heute müssen noch nicht mal 50% gekürzt werden und wir können den Betrieb nicht mehr aufrechterhalten. Insofern, wir versuchen unsere Einnahmequellen zu diversifizieren. Also wir versuchen irgendwie Landes-, Bundes-, EU-Mittel, andere Mittel, Industriemittel und so weiter und so fort einfach uns breiter aufzustellen. Aber, und tatsächlich ist meine Lösung oder eine, was wir auch relativ offensiv im Moment betreiben, ist die Vernetzung. Und zwar die Vernetzung in alle Richtungen. Die Vernetzung in die Gesellschaft hinein, in die Industrie hinein, die Vernetzung in die Politik hinein und zwar in die gesamte Politik hinein. Die Vernetzung international im Sinne von strategischen Allianzen mit anderen Hochschulen und so weiter und so fort. Vielleicht, wenn wir irgendwann keine Gender mehr machen können, dann können es halt vielleicht die Polen dann noch machen oder irgend sowas und dann verlagern wir das halt irgendwie. Aber um ehrlich zu sein, es ist ein bisschen schon auch vielleicht ein bisschen hilflos oder auch, wie ich vorhin schon sagte, ein bisschen naiv zu glauben, dass man da was machen kann. Aber eine andere Lösung, das Geld versuchen, wie gesagt, irgendwie zu diversifizieren und ansonsten versuchen, unsere Relevanz für die Gesellschaft, der Gesellschaft selber klarzumachen, damit sie keine Lust hat, uns kaputt zu machen.
Will gar nicht irgendwie da defätistisch gegenhalten, aber das mit dem Geld diversifizieren, wir sehen ja selbst in den USA bei den privaten Stiftungsuniversitäten, dass denen offenbar ihr ganzes Geld auch am Ende nicht so wahnsinnig viel Unabhängigkeit bringt. Aber Frau Clement.
Ich finde die Frage auch schwierig, ich würde der Herrn Benz recht geben. Ich finde es immer schwierig, sich vorzustellen. Sie haben ja selber gesagt, da wird gar nicht so viel gesetzliche Änderung und so wird gar nicht kommen. Also die Vorstellung,
Oder
auch
braucht
mit
man
der
sie? Ob sie kommt,
Rettung,
weiß ich nicht, aber man braucht sie vielleicht
man
gar
braucht
nicht.
sie nicht. Man sieht es ja in vielen anderen Ländern, dass man es gar nicht braucht. Ich stelle es mir immer nicht so vor wie die große Apokalypse. Also man hat einen Wahltag und danach ist alles ganz schrecklich. Sondern ich stelle es mir vor, wie viele kleine, größere, parallele Auseinandersetzungen und Kämpfe. Manche von denen gewinnen wir, manche von denen verlieren wir. Und je weiter das natürlich voranschreitet, umso schwieriger wird es, irgendwas zu gewinnen. Und dann nachher hat man keine Freiheit mehr. Das ist ja genau das Problem am Faschismus. Man hat dann keine Freiheit mehr. Und die Frage, wie organisieren Sie sich Freiheit innerhalb des Faschismus, muss man sagen, nee, das ist genau das Problem. Geht nicht mehr. Aber bis dahin gibt es ja eben viele kleine und größere Auseinandersetzungen, die wir führen müssen. Und ich denke auch, es ist wichtig, Koalitionen zu suchen, zum einen mit anderen Wissenschaftseinrichtungen, zum anderen mit politischen Akteuren, aber auch zum Beispiel mit den Medien. Das finde ich ganz wichtig an der Stelle. Die Medien spielen ja, haben wir noch nicht drüber geredet, bei dieser Diskursverdrehung einfach eine ganz entscheidende Rolle. Und da Koalitionen zu suchen. Und ich glaube auch, wenn wir solche Kämpfe gewinnen wollen, dann brauchen wir Masse an Personen, die uns unterstützen und wir brauchen Ausdauer. Also ich bewundere ja wirklich sehr, wenn ich mir angucke, Georgien, die, glaube ich, jetzt seit 160 Nächten oder so auf der Straße sind. Ich bewundere Serbien, wie lange die das durchhalten. Also man braucht Themen, man braucht Anlässe, wo es wirklich gelingt, eine große Anzahl von Menschen über einen langen Zeitraum dann auch zu mobilisieren. Also nicht unbedingt jetzt auf der Straße. Man sieht ja auch in den USA, die gehen dann eher Klagewege oder so. Aber für einen bestimmten Kampf brauchen wir Koalition und wir brauchen wirklich Ausdauer.
Koalition und Ausdauer. Eine Art von Koalition war das ja heute hier, dass wir gesehen haben, dass sie sich zusammengesetzt haben, dass wir miteinander nachgedacht haben, was für Schlussfolgerungen gezogen werden können aus der Situation in den USA, was schon Realität ist bei uns in Deutschland, wenn es um die Bedrohung der Wissenschaftsfreiheit geht, was wir tun können, um vielleicht Schlimmeres noch zu verhindern und auch wenn Sie nicht so richtig gerne darauf antworten wollten, was denn ist, wenn es tatsächlich so kommt. Netzwerke miteinander und auch Ausdauer haben dann im Gegenhalten. Das sind Dinge, die in den nächsten Jahren gefragt sein werden. Ganz herzlichen Dank, Frau Clement, Frau Ittel, Herr Benzer. Wir sind noch nicht ganz durch, nämlich am Ende jedes Podcasts. Ja, da wundert sich. Gibt es noch so eine Frage da? Können Sie einen Wunsch an die Wissenschaftspolitik loswerden? Und ich habe eine ähnliche Rubrik bei mir im Newsletter, die heißt Alles außer Geld. Da darf man sich nur Dinge wünschen, die nichts kosten. Hier dürfen Sie sich was wünschen, was was kostet oder auch nicht. Vielleicht ist das bei Wissenschaftsfreiheit auch gar nicht entscheidend, dass es was kostet. Auf jeden Fall darf es nur ein Wunsch sein. Herr Benz, möchten Sie anfangen? Ihr Wunsch an die Wissenschaftspolitik, wenn Sie denn einen frei halten?
Tatsächlich hab ich gar keinen Geldwunsch. Aber eigentlich, das gilt, glaube ich, auch nicht nur für die Wissenschaftspolitik, eine Entbürokratisierung. Also das Level und damit dann auch, das wäre die Hoffnung von mir, eine Dynamisierung des Wissenschaftssystems, des wissenschaftspolitischen Systems und dann dabei vielleicht auch die Möglichkeit an die Universitäten geben, sich tatsächlich halt zum Beispiel, was Geldquellen betrifft oder sowas, sich freier zu bewegen und sich da tatsächlich irgendwie die Freiheit selber zu sichern und nicht immer abhängig zu sein von der Politik.
Herzlichen Dank. Frau Clement, Ihr Wunsch.
Mein Wunsch wäre, die Wissenschaftsfreiheit zu feiern. Wir haben ja Wissenschaftsfreiheit im Moment. Ich sage nicht, dass sie nicht angegriffen wird, aber wir haben sie und wir sollten sie feiern.
Herzlichen Dank, Frau Ittel.
Ich habe jetzt tatsächlich auch einen Geldwunsch. Ich habe den ohne Geldwunsch habe ich ja schon mal geäußert. Deshalb kann ich jetzt einen Geldwunsch äußern. Ich wünsche mir von der Wissenschaftspolitik, dass wir auch die Situation von jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern stabilisieren im vernünftigen und angemessenen Maße, weil ich mir vorstellen kann, dass wenn wir da auch noch mal Begeisterung schaffen, mehr Begeisterung schaffen können für die Wissenschaft, uns das auch stabilisiert und da eben auch eine Gemeinschaft gefunden werden kann mit jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern.
Vielen herzlichen Dank. Wie resilient sind die Unis im Angesicht von Antipluralismus und dem Aufstieg rechter Parteien? Vielen herzlichen Dank, Peter Benz. Vielen herzlichen Dank, Angela Ittel. Vielen Dank, Ute Clement. Ja, und an alle, die zugehört haben, herzlichen Dank. Hat Ihnen das Format gefallen? Sagen Sie es gerne in der Kommentarspalte im Blog oder auch, wenn Sie sonst Anregungen oder Ideen haben, lassen Sie mich's wissen. Ansonsten sage ich, machen Sie es gut. Auf Wiederhören bei Viada wundert sich.